Hallo und herzlich willkommen zur 161. Folge der Gegengrade. Und da sitzen Anna und ich hier mal wieder und dürfen schon wieder über einen Sieg philosophieren. Ist das nicht unfassbar? Schönen guten Abend, liebe Anna.
Hallo Thomas, schön dich zu sehen. Ist eine Weile her.
Ja, in der Tat.
Es war meine Schuld.
Aber
können auch gerne alle wissen.
Kiwi hat dich würdig vertreten.
Ja, das habe ich gesehen.
Aber auch er hat nichts anderes gemacht, als über einen Eintracht-Sieg zu reden.
Ja.
Wir können uns irgendwie dran gewöhnen, oder?
Ja, also es wäre etwas, ich hätte nicht so viel dagegen, muss ich sagen, ja.
Ich glaube, das geht wohl den meisten Eintracht-Fans so. Nichtsdestotrotz, ein Fazit können wir schon mal vorwegziehen. Wir haben zwar 4 Spiele in Folge gewonnen, sind aber immer noch 16. Also da merkt man die Hypothek der Härtezeit, wobei das jetzt nicht abwertend gemeint ist, sondern einfach eine zeitliche Einordnung. Aber so richtig aus dem Tabellenkeller hat uns das nicht katapultiert. Diesmal war der Spieltag auch nicht so schön, da Rostock gewonnen hatte. Aber wie immer der Reihe nach. Du warst im Stadion diesmal.
Ich war im Stadion, das ist richtig. Ich stehe im Block 5, ganz oben Richtung Haupttribüne. Schon immer, also in der Zeit, in der ich noch eine Dauerkarte hatte, weil sich das gelohnt hat, weil ich noch in Braunschweig gewohnt habe und so, hatte ich auch schon in Block 5 die Dauerkarte. Und war dann pünktlich da und habe das ganze Spiel in vollen Zügen genossen. Also im Rahmen dessen, aber in der Summe auf jeden Fall.
Ja, echt. Ich saß natürlich auf meiner Gegengerade. Ich weiß, ich hatte genau wie offensichtlich die Sportredakteure der Braunschweiger Zeitung auch vor dem Spiel ein ganz schlechtes Gefühl, was das Spiel anging. Wie ging dir das? Warst du frohen Mutes im Stadion oder dachtest du so, Magdeburg?
Also tatsächlich habe ich direkt am Anfang des Spiels mich mit Grauen erinnert an das Hinrundenspiel in Magdeburg. Mhm. Das war ja wirklich eine sehr schlimme Episode. Also nee, kann ich so nicht sagen. Ich war eher neugierig, weil ich nach dem Spiel in Kiel dachte, mal schauen, ob sie das bestätigen können. Also ich habe die Mannschaft tatsächlich irgendwie auch vor einem schwierigeren Spiel gesehen als letzte Woche und jetzt am kommenden Wochenende, weil es ein Spiel war, mit dem sie schon so ein bisschen dann doch mit Erwartungen zu tun hatten und mit Hoffnungen und so. Und da war ich sehr gespannt, ob das funktionieren würde oder ob, weil es halt durchaus ja eine neue Rolle ist. Ne? Du hast 3 Spiele, klar die Winterpause, aber in Folge gewonnen und das Umfeld hat dann auch zu Recht, ja, und schönerweise irgendwie die Erwartung, naja, jetzt Magdeburg, wenn du Kiel schlägst, zu Hause musst du halt irgendwie schon gewinnen oder schlagen. Und ob das funktionieren würde, auch wie das Stadion drauf sein würde und so. Deswegen war ich eher neugierig, aber nicht so sehr pessimistisch oder so. Nee.
Ja, Erwartungen, das sind eigentlich so die Spiele, wo Eintracht dann traditionellerweise, wofür das Team jetzt natürlich nichts kann, weil das sind so Historien, die natürlich nicht in der aktuellen oder in der Verantwortung des aktuellen Teams liegen, Eintracht meist oft schlecht aussehen lassen. Aber tatsächlich, es ging eigentlich los wie die Feuerwehr. Schon in der 5. Minute gab es nach dem Standard, nach einer Ecke, die erste Großchance, wo der Ball so nach einer Kopfballverlängerung unfreiwillig von einem Magdeburger so einen Zentimeter am Kopf von Bicakcic vorbei rauscht, der das Ding schon hätte einnicken können, wo Scherning ja hinterher sagte, ja, da muss eigentlich einer am zweiten Pfosten stehen, das Ding einnicken, aber auch sonst muss man sagen, Magdeburg viel Ballbesitz, fiel aber nicht richtig viel ein und auch wenn sie auf Philipp schon sehr Acht gaben, die Magdeburger, trotzdem Umschaltbewegungen, schon recht gefährlich, die Eintracht, ne?
Definitiv, ja. Also das hatte Scherning ja auch angekündigt und auch nach dem Spiel nochmal gesagt, dass sie darauf eingestellt gewesen sind, dass sie den Ball, dass sie nicht viel in Besitz des Balles sein würden. Und das fand ich irgendwie smart, weil wenn man sich darauf einstellen kann und Magdeburg auch unter dem aktuellen Trainer ist ja gerade in dieser Kombination einfach jetzt seit Saisons eingespielt, Und dann zu sagen, wir arbeiten mit dem, was wir voraussetzen können und versuchen da noch nicht einen eigenen Stempel aufs Spiel zu drücken, weil auch das hatte der Trainer gesagt, soweit sei die Mannschaft dann doch noch nicht. Sich so sehr gefunden zu haben, dass man in einer Art und Weise dominant auftreten könnte, einem so eingespielten Team wie den Magdeburgern da irgendwie den Schneid abzukaufen in der Spielgestaltung. Und das fand ich klug und fand ich plausibel und auch gut umgesetzt.
Wobei sich das aus meiner Sicht auf die Offensive einschränken lässt, was du sagst, weil ich fand, defensiv haben wir schon den Magdeburgern ziemlich den Schneid abgekauft, weil man merkte gerade so in der zweiten Halbzeit, je länger das Spiel lief, umso mehr, und das sagte ich so nebenbei zu meinem Nebenmann auf der Tribüne, die Magdeburger mir immer mehr vorkamen wie früher Eintracht, nämlich ihr Heil in langen Bällen versuchend. Also man merkte schon so bei aller, ja, Ballzirkulation, was sie natürlich ganz gut drauf hatten. Sie merkten, aber damit kamen sie nicht weit. Sie hatten zwar Ballbesitz, aber im letzten Drittel fehlte es da so völlig an den Ideen oder meistens an den Ideen bei Magdeburg. Und da wurde doch vermehrt so auf Langenhafer auch gesetzt, ohne dass das jetzt irgendwie besser wurde.
Ja.
Also insofern, ja, offensiv, das noch zum Abschluss schließen. Absolut. Da merkte man, also auch gerade, die gingen oft zu zweit giftig auf Gomez drauf. Philipp hatten die auch sehr mit Argusaugen unter Kontrolle, der trotzdem viel Gefährlichkeit ausstrahlte, auch mit sehr viel Selbstbewusstsein am Ball war und auch so dieser eine Hackentrick da ziemlich alles versuchte, was in seiner Macht stand, da trotzdem noch dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Aber man merkte, so ein bisschen fehlte schon der Plan B. Weil da Magdeburg schon, obwohl sie ja eigentlich als hochstehendes Team bekannt sind, doch meistens die Umschaltmomente drauf eingerichtet waren, so kann man es mal sagen.
Ja, ich meine auch nur, dass ich den Eindruck hatte, dass die Eintracht darauf eingestellt gewesen ist, weniger Ballbesitz zu haben und sich entsprechend auch nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Und normalerweise ist es ja so, dass man den Eindruck hat, dass so Souveränität dann doch mit Ballbesitz einhergeht. Und das hatte ich nicht das Gefühl jetzt gestern, sondern dass sie da wirklich, ja, also je länger das Spiel dauerte, desto unruhiger bin ich dann doch auch geworden. Aber ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass sie da, dass etwas passiert, womit sie nicht gerechnet haben.
Nee, also das Spiel hatten sie weitgehend unter Kontrolle. Sie haben dann später im Nachgang, also erstmal haben sie schon einiges in der ersten Halbzeit an Chancen liegen lassen, muss man auch sagen. Und je länger das Spiel dauerte, die zweite Halbzeit war ziemlich zerfahren, umso mehr hatte auch ich die Befürchtung, boah, irgendein Scheißding kann er trotzdem irgendwie noch durchrutschen. Auch wenn es nicht danach aussah, als ob Magdeburg jetzt zwingend irgendwie große Torgefahr ausstrahlen würde. Nichtsdestotrotz 1-0 durch Ermin Bicakcic in der 16. Minute. Sehr schön herausgespielter Treffer, ne? Mit klaren Aktionen.
Ja,
den Ball dann.
Zwei Kontakte drin.
Schlussendlich sauber über die Linie drücken. Ja. Natürlich. Als Magdeburger wäre ich, glaube ich, wahnsinnig geworden, ist ein Tor.
Unfassbar. Ich glaube, der Magdeburger stöpselt da irgendwie den Ball so ein bisschen vom eigenen Torhüter ab.
Weg, ja.
Dann ist Ermin da und macht da mit so zwei, drei Elefantenschritte und brutalisiert dann das Ding einfach ins Tor. Überrannt. Vor allem, mich macht sowas immer, also ne, nochmal, da ist das Tor gefallen und ich stehe halt hier. Und es ist so, dass das so, klar, in Zeiten von Videobeweis sowieso, aber mein erster Blick geht zum Schiedsrichter, der zweite zum Linienrichter, weil ich ja überhaupt gar keine Einsicht in dieses Kuddelmuddel habe.
Ja.
Und dann denke ich, am Ende hat er den Schiedsrichter, hat er den Torhüter irgendwie getroffen und das Tor zählt nicht, aber war ja alles gut.
Ja, ich glaube, man muss schon so Nordkurve oder ähnliches sitzen oder positioniert gewesen sein. Also von mir aus war es auch einfach nur Gestoche, Kuddelmuddel, alle traten wild durch die Gegend und dann war der Ball da plötzlich im Tor, wie das entstanden ist. Naja, so ehrlich sagen, ich bin dabei, Daniel Scherling, wir müssen uns nicht schämen für so einen Treffer, weil letztendlich da irgendwie rein gewollt das Tor. Mir war es natürlich nicht, aber nehmen wir gerne mit. Philippe hatte darauf ein paar Minuten später nochmal eine Chance aus spitzem Winkel. 26. Minute, so erste Torernährung eigentlich von Magdeburg erst mit dem Schuss von Attic. Kurz danach auch ziemlich gefährliche Ecke direkt danach so am Winkel vorbeigeköpft. Also da hat es schon erstmal zum ersten Mal gebrannt. In der 29. fand ich ganz, ganz interessant, wenn man sich den weiteren Spielverlauf anschaut. Es gab ja viel Diskussion um eine elfmeterwürdige Szene bei Attic. Es gab viel Diskussion um die gelb-rote Karte, was dabei so ein bisschen untergegangen ist, dass Heber eigentlich schon in der 29. nach so einem taktischen Foul an Gomez, der war nämlich schon gelb verwarnt, also Heber, nicht Gomez, eigentlich schon hätte gelb-rot sehen müssen. Kurz darauf ja auch von Titz ausgewechselt worden ist, weil der war nun wirklich, der bettelte um die gelb-rote Karte. Die Beurteilung da habe ich nicht verstanden. Muss sagen, die kann ich nachvollziehen, dass die Magdeburger sich über die Elfmetersituation in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schon aufregen. Auch da, wir haben das ja mal gehabt vor einer Weile beim Spiel gegen Fürth, wo wir denken so, warum guckt sich da der VAR das nicht nochmal an oder kontrolliert der Schiri das auch? War da auch der Fall, hätten wir uns nicht beschweren dürfen, finde ich, weil Kaufmann trifft ihn schon. Der Sky-Reporter hat wohl gesagt, was ich sehr nachvollziehbar fand, naja, da ist Attic wohl an seiner ihm innewohnenden Theatralik gescheitert, weil du nimmst dem halt dann wenigstens mehr ab.
Ja, es ist halt so, der Typ liegt und wälzt sich und unsere Jungs sind diejenigen, die gucken, ob alles okay ist. Keiner aus der Magdeburger Mannschaft dreht auch nur mehr den Kopf, weil völlig klar ist, dass er sich nicht wehgetan hat. Also auch da im Strafraum, der liegt im Strafraum und wir gehen dann hin und schauen, hast du dir wehgetan, dies, das. Und die Magdeburger gehen schon so Richtung Mittelkreis zurück, weil es einfach, weil sie halt wissen, dass der, weiß ich nicht, aus Freizeitgründen da liegt. Ich fand es, also gab so ein, zwei Momente, in denen ich wirklich ein bisschen an mich halten musste, weil ich es nicht besonders sportlich fand.
Ja, gut, ich hatte ja schon in der letzten Gegend gerade angedeutet, dass Attic nicht gerade zu meinen Lieblingsspielern und Sympathieträgern zählt. Das hat sich in dem Spiel auch wieder bewahrheitet. Ich weiß nicht, der stand wieder gefühlt jede Entscheidung gegen Magdeburg beim Schiri, hat auf den einen gequatscht und gestikuliert. Hab ich auch gesagt, naja, egal. Ja. Deshalb, also war ein Elfmeter aus meiner Sicht. Glück gehabt, Matchglück gehört ein Stück weit dazu und vielleicht ein bisschen über die Saison gesehen, ausgleichende Gerechtigkeit in Bezug auf den Elfmeter gegen Fürth. Da können jetzt die Magdeburger nichts für, aber so aus Braunschweiger Sicht, denke ich mal. Nehmen wir mal mit. In der zweiten Hälfte, ich hatte schon mal gesagt, passierte eigentlich nicht viel. Muss man sagen, bis auf die gelb-rote Karte von El Fadli, jetzt habe ich es wieder. Wo viele Magdeburger sagen, wieso, der spielt doch einen Ball. Ich las allerdings auch von jemandem, jetzt kenne ich mich nicht so 100% in der Regelkunde aus, dass es egal ist, weil er mit offener Sohle reingeht und egal, ob er erst Ball und dann Gegenspieler und umgekehrt trifft, das ist halt eine gelbe Karte, weil er eine Verletzung des Gegenspielers riskiert, so wie er da reingeht.
Das ist auch der Kommentar, also ich hatte zwei Zusammenfassungen gesehen und in einem Kommentar hieß es auch genau das, dass er da einfach zu risikoreich spielt und also es ist keine rote Karte und es ist auch keine, aber ja.
Ja. Ja, wie gesagt, es holt nur nach, was der Schiri in der ersten Halbzeit versäumt hatte. Wenn man jetzt natürlich nicht Spielsituationen gegeneinander aufwägen sollte. Gab noch zwei Großchancen, einmal von Gomez, einmal von Uccia.
Ja.
Beide scheiterten an Reimann. Uccia fand ich bemerkenswert, da kommt sofort so eine Ruhe rein. Im vorderen Drittel, weil so Ballannahme, Ballverarbeitung, Überblick, der Junge ist schon eine Klasse für sich halt irgendwie, ne?
Ja, definitiv. Ich freue mich einfach, dass er wieder auf dem Platz steht. Und ich bin so unfassbar gespannt, wie der Trainer sich entscheidet. Also, ob er beide spielen lässt, weil Philipp kannst du im Moment, finde ich, aus so vielen Gründen nicht parken. Ich würde, glaube ich, beide spielen lassen. Aber es ist ein Luxusproblem.
Es ist ein Luxusproblem. Also,
endlich ein Luxusproblem.
Also du müsstest Gomez halt draußen lassen, weil auch die Reihen davor mit Kaufmann so auf der 8, da würde ich nichts ändern wollen, ganz ehrlich. Also Fabio nicht so seinen 100% besten Tag erwischt, aber trotz allem, der brennt halt, der Junge, der haut sich da rein, bereitete das erste Tor ja auch gut vor, mit seinem weiten Einwurf, den er dann zurückbekommt und dann sich kurz an zwei Leuten da vorbeitankt. Ja, mal gucken, was Daniel Scherning so im Laufe der Zeit macht, wenn Uccia wieder 100% fit ist. So ein bisschen Zeit muss man ihm, glaube ich, noch geben.
Ja.
Alles in allem, es fällt auf, also neben dem oder neben der guten Defensivleistung, neben, ja, es fehlt bei außer den Umschaltmomenten so ein ganz bisschen am Plan B, was man dem Team vielleicht im Moment auch noch zugestehen kann, dass man nicht jetzt alles auf einmal alles neu macht, dabei machen kann. Aber sehr auffällig aus meiner Sicht, dass viel häufiger als sonst in bestimmten Situationen so spielerische Lösungen gesucht wurden, nicht Bälle nach vorne gebolzt oder irgendwie hektisch Ball ins Ausspielen oder Ähnlichem, sondern dass da wirklich ein Blick für einen Nebenmann da ist. Die Bälle dann auch ankommen. Gut, Krause hat wie immer seine ein bis zwei Aussetzer pro Spiel, die dann auch gleich wieder brandgefährlich werden. Hat aber ansonsten ein gutes Spiel gemacht, wie ich fand. Mhm. Aber auch wie da, auch da zitiere ich nochmal meinen Nebenmann auf der Tribüne, zitierte, was hat der Scherning mit diesem Team gemacht? Die können ja auf einmal Fußball spielen.
Ja. Also, ja, definitiv. Und es macht halt wirklich Mut. Also selbst wenn sie jetzt gegen Schalke nicht gewinnen sollten, wovon man gerade auswärts erstmal, oder was du nicht erwarten kannst, ist das trotzdem inzwischen ein Team, von dem ich denke, ja, dann holen wir die Punkte halt woanders. Also natürlich noch sehr vorsichtig, aber ich hatte am Samstag oder Sonntag, als der Spieltag schon lief, hieß es irgendwie in unserer Fußballgruppe, ja, so ein Mist. Jetzt gewinnt Lautern und was ist mit der Hertha und so weiter und so fort. Das wird noch ein langer Abstiegskampf. Und dann habe ich gesagt, ja, Gott sei Dank. Weil es war noch nicht so lang her, dass wir uns einen langen Abstiegskampf sehr gewünscht hätten.
Ja. Ja, man darf nicht vergessen, da legte auch Daniel Scherning ja Wert drauf oder in Interviews nach dem Spiel, wo er sagte, da würde man mit Demut halt den Weg weitergehen, weil noch ist gar nichts erreicht. Wir sind halt Punkt- und Torgleich, also komplett torgleich, sowohl geschossen als auch Gegentore mit Rostock, gemeinsam auf Platz 16. Osnabrück jetzt doch schon so ein bisschen abgeschlagen, aber auch da in den Zeiten von drei Punkten geht das immer ganz schnell, wer weiß. Schalke auch punktgleich, Kaiserslautern einen Punkt vor uns, Magdeburg auch schon mit drei Punkten vor uns in Reichweite. Aber wie ich schon sagte, mit vier Siegen hintereinander trotzdem erst 16. Das ist alles furchtbar eng und ja, wer weiß, die Nackenschläge können auch noch kommen. Also
das ist
da jetzt schon in Jubel und Euphorie auszubrechen, ist doch verdammt verfrüht. Wir sind jetzt endlich wieder auf einem guten Weg, aber das wird noch, wie du sagst, ein verdammt langer Weg werden.
Ja. Aber immerhin haben wir ihn gefunden. Weil ich bin ganz ehrlich, also Anfang Oktober,
endlich den langen Weg gefunden. Ja. Das ist fast schon ein schönes Schlusswort für diese Folge.
Ja. Dass wir ihn weitergehen.
Gucken wir mal, was wir auf Schalke so zustande bringen.
Ja, bist du da?
Leider nein.
Nein, ich auch nicht.
Denk halt so im Hinterkopf, oh, Schalke, ein großer Verein und bla, ja, scheiße, die sind auch noch 15, haben auch nur 20 Punkte, genau wie wir. Also die werden von ihren Fans, ich gucke dann immer mal vor Spielen, so bis in Social-Media-Bereichen, den Fans klappern eigentlich schon die Zähne, aber da ist nichts mehr so mit, wir sind Schalke, da kommt Eintracht, die hauen mal weg, wir spielen zu Hause. Das ist mehr so hinten scheiße, Mittelfeld scheiße, vorne scheiße.
Ja.
Also das ganz große Selbstbewusstsein bei Schalke 04 auch nicht gerade vorhanden, auch wenn man ja immer so denkt, so, boah, Schalke, nee, wie sollen die was mit dem Abstiegskampf in der zweiten Liga zu tun haben? Ja, sie stecken aber völlig auch berechtigt irgendwie drin.
Ja.
Und nur weil es Schalke heißt, heißt das nicht, dass die dann nicht weiter unten drin hängen werden und dass wir dann nichts holen können.
Nee, das ist richtig. Ich glaube, auf lange Sicht sind sie irgendwie too big to fail, aber weiß ich auch nicht, mal gucken. Aber ich finde es einfach geil. So, ich mache heute diese berühmte rote Sportseite auf und der Aufmacher ist halt Schalke, Krise, dies, das. Und jetzt kommt auch noch direkter Konkurrent Eintracht Braunschweig. Ich dachte so, ja! Ja! So, wir sind endlich wieder gefährlich.
Ja.
Super.
Ganz genau.
Ja.
In diesem Sinne, Anna. Thomas. Schauen wir mal, worüber wir nächste Woche so philosophieren und reden. Ob wir dann sagen, boah, fünftes Spiel in Folge. Ich denke mal, so ein Punkt auf Schalke, das wird mir schon gut gefallen. Ich nehme drei gerne mit. Wir schauen mal, was passiert.
So machen wir es.
In diesem Sinne. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Anna.
Bis dann, Thomas. Ciao.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.